Danke euch herzlich. Was für ein Einstieg in dieses zweite halbe Jahr. Für wen von euch beginnt etwas Neues in diesem halben Jahr? Für einige. Schön für die Kinder sowieso, die jetzt ein neues Schuljahr beginnen. Die Teenies, alle, die eine Lehrstelle anfangen oder auch im Beruf jetzt wechseln. Ich bin ein bisschen zu diesem Gottesdienst gekommen wie die Mutter zum Kind, relativ kurzfristig. Und wir hatten schon geplant, dass wir gestern und heute zurückfahren aus Frankreich, weil die Autobahnen ein bisschen leerer sind nach dem Wochenende. Das heißt, aber ich habe dann gewusst, doch, das klappt. Und ich freue mich, dass ich heute Abend über ein Thema sprechen darf, was mich wirklich begeistert hat die letzten Tage. Aber ich bin heute Morgen tatsächlich in den Ruinen von Cluny herumgestolpert. Und was ich, wer von euch kennt, Cluny, ein mittelalterliches Kloster, das war das Epizentrum, das geistliche Epizentrum so im 10., 11. Jahrhundert. Eine richtig gehende Erweckung, die Europa dann auch erschüttert hat. Im positiven Sinn. Und ich war so in Cluny und ich habe so innerlich gedacht, Herr, ich möchte etwas von diesem Geist, dieser Steine mitbringen heute Abend, was man da noch spürt. Ich zeige euch dann auch Bilder, müsst euch noch etwas gedulden. Und dann hatte ich so innerlich gehört, wie Jesus sagt, ich bin's, ich in euch. Wir suchen ja nicht Orte oder wir suchen auch nicht eine Geschichte von Menschen oder wir knüpfen nicht irgendwo an, was menschlich gemacht ist, sondern letztlich ist die Auferstehung, die Erweckung, ist Jesus in uns. Er in uns, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich bin letzte Woche auch eben, heute Abend geht es um Steine, in der Bretagne bei einem Galwer. Ich bin wirklich stundenlang vor diesen Steinen gestanden, habe sie bestaunt. Ihr hört schon Galwer, so Kalvarienberg auf Deutsch, wie Calvary. Es geht da ums Kreuz, es geht um Jesus, ums Zentrum des Glaubens. Auch dazu zeige ich euch dann gleich Bilder. Und ich glaube, wir müssen diese Hoffnung des Evangeliums eingraviert haben in unseren Herzen, wie in diesen alten Steinen, die uns predigen über Jahrhunderte. Der Stein, der sich am lautesten gepredigt hat in der ganzen Geschichte, überhaupt des Universums, ist sicher der Stein am Grab von Jesus. Oder bei natürlich auch Golgatha, der Fels, aber dann auch dieser Stein vom Grab, der weggewälzt wurde und Jesus ist auferstanden. Und diese Auferstehungskraft, die lebt jetzt in uns und das gibt uns Hoffnung auch fürs zweite Halbjahr. Ich hatte so in der Vorbereitung auf heute Abend auch das Gefühl, vielleicht sind einige, die jetzt an andere Steine denken, eher an Sorgensteine, da ist eher noch so ein Stein vor ihnen, der noch weggewälzt werden muss, sei es für die Kinder, fürs neue Schuljahr oder sei es fürs eigene Leben, wo man denkt, ups, wie schaffe ich das nächste halbe Jahr? Und ich glaube, Jesus möchte uns heute Abend ermutigen, auch diese Steine nochmals wegschieben von unseren Herzen, dass wir wieder Perspektive haben der Hoffnung. Ich habe mit den Kindern in den Ferien Epheserbrief gelesen, haben uns überlegt, was sollen wir gemeinsam lesen. Und Epheser ist einer von meinen Lieblingsbriefen, vor allem Epheser 1. Und keine Angst, ich lese euch jetzt nur mal einen Satz aus Epheser 1, aber Paulus liebt lange Sätze. Darum schaut mal, es ist im Griechischen, ist es ein Satz. Also Epheser 1, könnt mal schauen, wie lange Sätze Paulus macht. Also ab Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ihr seht, der Satz beginnt mit Gott, dem Vater und mit allem Segen, den es gibt. Denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Wir sind schon bald in der Mitte des Satzes. Ja, er ist lang, ne? Ich habe es gesagt. Und jetzt geht es um Jesus. Es beginnt beim Vater und jetzt kommt das ganze Evangelium. Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, im Himmel und auf Erden. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, wir kommen jetzt zum Ende, jetzt kommt er zum Heiligen Geist. Seht ihr, Vater, Sohn, durchs ganze Evangelium bis zum Heiligen Geist. Was ist passiert im Heiligen Geist, als wir gläubig wurden? Wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wahnsinn, nicht? Das ist im Griechischen, man spürt es, es sprudelt aus Paulus heraus. Er schreibt sich hier seine tiefe Einsicht über die Genialität des Evangeliums. Vater, Sohn, Heiliger Geist und wir sind da mit hineingenommen. Das schreibt er sich von der Seele. Jetzt denkt ihr vielleicht, Paulus hatte gerade so einen Höhenflug in seinem Leben, denkst du, 62 nach Christus. Für das ist dann eben die Neuauflage von Abby, da könnt ihr dann alles, die Hintergründe nachlesen. 62 nach Christus, Paulus sitzt gefangen in Rom in einer Wohnung und er sieht auch nur Steine vor sich. Er hat nur die Steine seiner Wohnung, er kommt nicht raus, er ist eingesperrt. Und diese Einsicht ins Evangelium, die sprudelt aus ihm heraus, mitten in der Gefangenschaft. Es ist nicht gewaltig. Er sitzt da im Gefängnis und ist eigentlich voller Hoffnung und voller Dankbarkeit. Gibt es da nicht auch Hoffnung für uns? Wie die Steine jetzt aussehen mögen, die uns so im nächsten halben Jahr vor die Füße gelegt werden, es gibt Hoffnung. Es gibt eine Perspektive. Und um die Hoffnung geht es. Und Paulus betet eben wie ich heute, Jesus hat zu mir gesagt, ich bin's, ich in euch. Hoffnung auf Herrlichkeit, das steht im Kolosserbrief 1,27. Er hat Epheser und Kolosser gleichzeitig geschrieben. Es geht um diese Hoffnung. Und ich wollte euch jetzt auch dieses Gebet dann auch noch vorlesen von Paulus in den Versen 17 bis 20. Also nach diesem fulminanten Eingangssatz, wo er Gott dankt, betet er und er sagt, Vater, ich bete. Er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Seht ihr, Paulus schreibt über die Hoffnung mitten im Gefängnis. Er sagt, es gibt Hoffnung. Nur Steine um mich, aber es gibt Hoffnung. Und zwar Hoffnung, zu der ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Also das ist eines, ich habe viele Lieblingsbibelstellen, aber das ist sicher eine meiner Lieblingsbibelstellen. Das ist so gewaltig, was Paulus hier bittet, dass uns die Augen geöffnet werden für dieses gewaltige Evangelium, für diese Hoffnung. Jetzt, wir haben das mit den Kindern gelesen in den Ferien und ich habe ihnen gesagt, dass hier steht, dass Paulus bittet, dass uns die Augen geöffnet werden für Luther übersetzt das so schön, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Und auf Griechisch heißt es da hyperballu megetos tes dynameos. Hört ihr, das verstehen wir ja selbst, wenn wir nicht Griechisch können. Zuerst kommt hyper und dann mega Und dann Dynamis, ja. Also hyper, mega, also eine Dynamik. Dynamis ist die Dynamik, die Kraft. Paulus bittet für diese hyper, mega Kraft. Also okay, es gibt eine hyper, mega Kraft. Es ist dieselbe Kraft, die Christus aus dem Grab geholt hat. Der Stein ist weg, dieser größte Stein aller Zeiten, der Stein des Todes, ja. Also größter, der Stachel des Todes, ja, ist von Christus durchbrochen. Wir werden gleich die Bilder sehen, wie sich das die Menschen im Mittelalter vorgestellt haben, dass er dem Tod die Schlüssel genommen hat, hinabgestiegen ist und dass eben der Stein weg ist. Es gibt Hyper-Mega-Dynamis. Es gibt ein riesiges Dynamit, Hyper-Mega. Also meine Kinder fanden das cool vor allem und ich bin noch nie da hängen geblieben, aber sie haben gesagt, es geht eigentlich um die Berufung, ja. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und dann hatten wir eine interessante Diskussion, ja, wie weiß ich, was meine Berufung ist? Weil eben beginnt ein neues Schuljahr, bei uns ist so, unser Ältester hat so ein bisschen eingespurt, aber die anderen sind noch Fragen, suchen, was ist meine Berufung? Und das ist doch eine große Frage, jetzt auch für viele, jetzt für alle, die Lehrstellen jetzt anfangen oder eben Berufswechsel haben, Schule, wenn wieder was Neues kommt, ja, wie weiß ich denn, wo es lang geht? Was ist meine Berufung? Und eigentlich bittet Paulus eben für diese Hyper-Mega-Kraft in uns, dass wir auch die Berufung erkennen. Und grundsätzlich geht es jetzt mal, natürlich, es geht dann darum, Jochen hat schon von diesen Impulsen gesprochen, dass wir auch spüren, da geht mein Lebensweg entlang, den Impulsen folgen. Aber grundsätzlich ist auch unsere Berufung, dass wir eben Sohn und Tochter sind von Gott. Ist euch aufgefallen, als wir diesen ersten langen Satz gelesen haben aus dem Epheserbrief? Paulus hat gesagt, dass Christus eingesetzt wurde von Gott. Und wenn wir noch weiterlesen im nächsten Kapitel, sagt er dann im Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus. Das ist Kapitel 2, Vers 6. Das heißt, im Prinzip gehen wir mit Christus auch durch den Tod hindurch, die Auferstehungskraft, die lebt in uns und wir sind mit ihm eingesetzt. Und wir sind mit ihm Erben und wenn wir mit ihm sitzen im Himmel, wo er ist, dann sind wir eben diese Erben mit ihm. Und was ist uns verheißen? Es ist uns verheißen, das war der erste Satz oder Vers jetzt bei uns, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das heißt, aller Segen ist uns zugänglich. Dieselbe Kraft spürt ihr. Also als ich darüber nachgedacht habe, da verschwindet alle Angst vor dem nächsten halben Jahr, weil alles so, okay, wenn wir diese Hyper-Mega-Kraft haben, er in uns, das ist es ja, dann gibt es auch Lösungen. Auch Lösungen für unsere Steine und Berge. Und dieselbe Auferstehungskraft, die den Stein damals weggeschoben hat, ist in uns. Und wir sind in ihm auch zu Erben eingesetzt. Habt ihr gehört, beim zweiten Teil über Jesus, wir sind eingesetzt, jetzt schon sitzen wir im Himmel mit Christus und das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Habt ihr gesehen, wie sich William aufgeführt hat in der Schweiz bei der Frauen-WM? Prinz William, er ist der Erbe des Königs von England. Ja? Und wenn er kommt, ich habe mich gewundert, wie groß er ist, auch als er da mit den Bundesräten und so auf dem Foto war, nicht? Er kommt hier schön geschniegelt und gestriegelt, stammend Schritts, als der Erbe des Königs. Ja? Man spürt ihm das irgendwie ab. Also ich habe nicht wirklich WM geschaut, aber irgendwie diese Bilder. Man spürt, da kommt der Prinz. Und er kommt in diesem Bewusstsein. Das muss er auch, ist sein Job, klar. Aber eigentlich sind wir die Erben eines viel größeren Königs. Ich habe meine Kinder gefragt, was es so für Erben gibt. Und sie haben Paris Hilton genannt. Oder sie ist die Erbin von der Hilton Hotelkette. Ja, das gibt ein Bewusstsein. Ja. Und Paulus sagt hier, wir sind Erben und wir sollen die Hoffnung haben und die Augen unseres Herzens sollen geöffnet werden, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und unser Erbe ist noch viel, viel mehr Reichtum als ein paar Hotels rund um den Globus. Wir haben himmlische Schätze. Ja. Wir sind eingesetzt mit Christus und sind Erben von dieser himmlischen Realität. Also mich hat das begeistert und das war so mein Wunsch, dass wir mit in diesem Bewusstsein auch in dieses zweite halbe Jahr gehen, voller Hoffnung. Wir sind diese Erben mit Christus. Sit, walk and stand. Watchman Nee hat dieses Buch geschrieben über den Epheserbrief. Und im ersten Teil kommt ja immer wieder Sitzen vor. Und dann aus dem Sitzen in den ersten Kapiteln bringt dann Paulus die ganzen Stellen, wie wir jetzt leben mit Christus. Und am Schluss, darum steht fest, Waffenrüstung. Aber es beginnt eben mit dem Sitzen. Und auch wir jetzt, auch wenn wir ins zweite Halbjahr gehen, es beginnt mit dem Sitzen bei Gott. Es fließt aus der Beziehung mit ihm, aus dem Sein bei ihm. Und da kommt eben diese Auferstehungshoffnung in uns. Und für uns persönlich, diese Auferstehungskraft, aber auch für die Situationen, die Gemeinden, in denen wir sind, für unsere Länder. Und eben, wir haben diese so Epheser-Texte bewegt und dann war ich letzte Woche da mit dem Fahrrad vor diesem Stein. Es gibt hier auch ein schönes Buch über diesen großen Stein. Parole de Pierre, also die Predigten des Steins. Und wir werden gleich sehen, das ist wirklich eine ganze Predigt in diesem Stein. Und ich fuhr da hinzu, so von hinten, und die Sonne zeigte sich gerade hinter dem Stein. Und ich musste einfach an die Auferstehung denken, an diese Kraft, die in uns lebt. Diese Auferstehungskraft von Jesus. Es gibt in der Bretagne 7 so alte Steine, eben Galver, Kalvarienberge, auf der Pilgerstraße, auf dem Pilgerweg hinunter nach Spanien. Und das war das Evangelium der Armen, hat man gesagt. Und ich habe einen Führer gehört, der hat gesagt, das waren Comics in der damaligen Zeit. Die Leute konnten nicht unbedingt lesen, die meisten konnten nicht lesen. Der Stein ist 1450 bis 1460 entstanden. Das heißt, dieser Stein, der predigt schon seit 575 Jahren. Steht er unverrückbar da. Eigentlich das Evangelium eingraviert in diesen Stein, 4,5 mal 3,5 Meter. Ich musste an dieses Wort denken von Jesus bei der Tempelreinigung. Er sagt, wenn die Kinder schweigen, werden die Steine schreien. Und ich habe gedacht, hier im säkularisierten Frankreich, oder wo vieles ein bisschen zum Schweigen kam, seit der Aufklärung, auch was den Glauben anbelangt, die Steine, die schreien weiter, über Jahrhunderte. Und ich saß so da und habe geschaut, und viele kamen, viele Touristen, das ist wahnsinnig berühmt, ältester Galvaire, und die Touristen kommen, und da gibt es auch so Freiwillige, die erklären ihnen, was da steht, und erklären ihnen eigentlich das Evangelium. Da kam so ein Vater mit seiner Familie, und kam die kleine Tochter, fragte, was da alles so auf dem Stein ist, und dann sagte er, siehst du da das Schweißtuch der Veronika? Das war das Erste, was er sagte. Dann dachte ich, naja, es ist nicht gerade das Zentrum vom Evangelium, so das Schweißtuch der Veronika. Aber immerhin, sie schauen hin und es wird ihnen die Geschichte erklärt. Und wirklich interessant, natürlich im Zentrum die Kreuzigung von Jesus, die drei Kreuze. Auch Jesus oben. Oben geht es vor allem um die letzten Tage von Jesus. Und dann auch ganz zentral um die Auferstehung. Und das hat mich irgendwie gepackt. Schaut mal, da habe ich wirklich an den Epheserbrief gedacht. Christus kommt hier aus dem Grab mit dem Kreuz. Und die Soldaten, die liegen da rum. Ich habe einen Führer gehört, wie er den Leuten erklärt hat, schaut mal, die Auferstehungskraft, boom, die Leute, die verspicken so richtig, überall liegen die rum, weil jetzt kommt der Auferstandene, ja, diese Auferstehungskraft. Also oben geht es um die letzten Tage von Jesus, Tod, Auferstehung, aber das ganze Leben ist da eingeflochten auf diesem Stein. Es beginnt schon bei der Ankündigung und ihr seht, der Engel hat eine riesige Schriftrolle und das war früher mal bemalt und wenn ihr hier mal schaut, ist diese riesige Rolle, da war alles vollgeschrieben, wahrscheinlich Text irgendwie aus Lukas 1 und da konnten die Leute sehen, wow, da kommt der Engel und er kündigt diesen Jesus an und dann begegnen sich Maria und Martha. Ich meine, der Stein ist eben fast 600 Jahre alt und der saure Regen hat ihm zugesetzt. Sie sagen, die Erosion seit dem Zweiten Weltkrieg, so viel Erosion wie in den Jahrhunderten zuvor. Aber man kann es immer noch erahnen, wie fein dieser Steinmetz hier wirklich das Evangelium hier diesem Stein eingraviert hat. Und hat er an einer Stelle, ich glaube, es ist ein Basaltstein da rechts mit den Königen, der ist ein bisschen stärker, weniger korrodiert, da sieht man noch wie die drei Könige die Geschenke mitbringen. Da sind irgendwelche Mineralien ausgetreten, deshalb die Farbe. Und dann geht es durchs Leben von Jesus bis zum Abendmahl. Da er hatte nicht Platz für 12, hat er mal 7 genommen, ist auch eine schöne Zahl. Aber schön ist Johannes, nicht? Wie er rüber, Jesus ist der Zweite von links und Johannes beugt sich so rüber. An die Brust von Jesus. Und es gibt, man kann hier wirklich stundenlang schauen. Der Stein hat so gepredigt, auch zu mir. Zum Beispiel oben beim Kreuz, das sind Engel. Das ist natürlich frei erfunden, aber schöne Überlegung. Die Engel halten Kelche hoch und fangen jeden Tropfen vom Blut von Jesus auf. Seht ihr? Da links und rechts. Weil es zeigt etwas für die Bedeutung des Blutes von Jesus. Das ist vor der Reformation, ja, 1450. Und man merkt, wow, da ist eine solche Ehrfurcht vor diesem Blut, das Jesus vergossen hat. Und dann zeitlich die letzte Szene ist die Wiederkunft und da eine Rekonstruktion unten rechts. Auch interessant, dass der Paradiesbaum, Schlange, Adam, Eva ist dargestellt und dann die Posaune des Engels und bis Jesus. Also man zeigt, Jesus kommt wieder und was damals im Paradies verloren gegangen ist, das wird jetzt wiederhergestellt. Das Friedensreich, das Gott mit uns wohnt. Eine schöne theologische Überlegung, nicht? Oder dann eben die Hölle. Jesus geht in die Hölle hinunter und es ist da am Meer und die haben so wie ein Meerungeheuer da in den Stein eingemeißelt. Und auch da wieder Jesus, also Christus auf der linken Seite, irgendwie mit dem Kreuz in der Hand. Und jetzt kommen die Leute, die Gräber wurden ja aufgetan und die Heiligen sind auferstanden und Adam und Eva sind die Ersten, die rauskommen. Ist auch schön, nicht? Also es geht zurück bis zu Adam und Eva. Und dann auch die Anordnung des Steins. Ich war schon oft dort, habe den oft angeschaut, aber die haben sich so viel überlegt, es ist nicht ganz chronologisch, aber was sie untereinander gemacht haben auf diesen zwei Ebenen. Unten ist Gethsemane, Jesus betet im Garten, die Agonie im Garten Gethsemane und oben ist der Garten mit Maria Magdalena, der Garten der Auferstehung. Das ist irgendwie clever, nicht? Es geht vom Garten zum Garten, vor dem Tod, nach dem Tod. Jesus hat es durchlitten in Gethsemane, dass er dann der Maria als der Auferstandene begegnen konnte, auch wieder im Garten. Das ist mir auch noch nie aufgefallen, hier die Taufe von Jesus, die ist doppelt. Es wird links getauft und rechts getauft, gleich zweimal. Und man weiß nicht, wieso. Und jetzt, wir können uns überlegen, eben, der Stein predigt. Was sagt er uns? Wieso zwei Taufen? Wir können uns überlegen, es ist die Taufe mit Wasser von Johannes, aber es ist auch die Taufe im Geist. Also wir müssen nicht nur im Wasser getauft sein, sondern wir brauchen die Kraft. Wir brauchen die Taufe im Geist. Oder, das ist auch eine Theorie, dass der Stein eigentlich den Leuten zupredigt und sagt, hey du, bist du getauft? Jesus hat sich getaufen lassen. Wie steht's mit dir? Folgst du ihm oder nicht? Na, Steine predigen. Oder dann dieser Pilger, und der ist angezogen wie die Pilger im 15. Jahrhundert. Da sitzt einer unter dem Kreuz, man sieht es nicht gut, auf der linken Seite und betet. Er hat gefaltete Hände unter dem Kreuz. Und neben der Auferstehung steht ein frecher Kerl, schaut mal rechts, und der verhöhnt die Auferstehung und sagt, ich glaube nicht dran. Und wieder, das ist der Stein, der sagt, hey, was ist mit dir? Gehst du unters Kreuz, beugst du dich vor Jesus, vor deinem Herrn, der auferstanden ist, oder machst du dich lustig drüber? Ich fand das irgendwie eindrücklich. Und dann eben diese Kraft der Auferstehung. Hier nochmals Christus, der da aus dem Grab kommt, der Stein geht weg, alle verspickt es irgendwie in alle Himmelsrichtungen, weil er ist der Auferstandene. Und diese Auferstehungskraft, die lebt jetzt in uns. Ich dachte, wenn wir eben so Epheser lesen, das sollte uns auch so eingraviert sein in unsere Herzen, wie es in diesen Stein eingraviert ist. Diese Kraft des Evangeliums. Einfach, aber tief, nicht? Dann Cluny. Hier eher Erweckung, das war im 10., 11. Jahrhundert, war das eine riesige Erweckungsbewegung. Oder lasst uns auch noch kurz, bevor wir weitergehen, ich möchte noch kurz beten, weil ich Was macht das mit meinem Herzen, wenn wir das sehen, diese Kraft der Auferstehung? Komm, wir halten doch Jesus nach unsere Herzen hin, auch bei diesem Bild, und fragen ihn, dass er heute Abend nochmals diese Hoffnung der Auferstehung in unsere Herzen schreibt. Eben dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Toten geholt hat, die ist jetzt in uns. Und Jesus, wir möchten nicht nur diesen Stein anschauen heute Abend, sondern wir möchten, dass du nochmals in unsere Herzen kommst. Siehst auch all die Steine, die sich vor uns auftürmen, wie diese Grabsteine damals an Ostern, und wo wir noch nichts sehen, kein Licht. Und vielleicht Sorgen machen für unsere Kinder. Hier bei uns beginnt die Schule nächste Woche. An einigen Orten hat es schon begonnen. Wir denken, schaffen die es, das neue Jahr, Kindergarten, Schule, was auch immer. Oder wo wir für uns bangen, wie geht das? Ich sehe nur dunkel. Und danke, dass du auch in unsere Gefängnisse hineinkommst mit dieser Hoffnung. Wie Paulus im Gefängnis diese Hoffnung hatte, dass du auch in unseren Herzen heute Abend das nochmals eingravierst. Diese Kraft der Auferstehung, die alles überwindet, die lebt in mir. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wir sind auch diese Erben eingesetzt im Himmel. Wir sind Erben des Königs, viel mehr als ein William, weiß ich wer, von einem irdischen König, die Kinder. Wir sind deine Königskinder und wir haben diese Würde. Und danke, dass du das heute Abend nochmals in unsere Herzen schreibst. Lass uns diesen Stein nicht vergessen, und wir möchten auch heute Abend unsere Knie beugen vor dir am Kreuz und sagen, ich vertraue dir und ich möchte auch nochmals mein Vertrauen aussprechen. Amen. Dann noch zum Kollektiven. Eben Auferstehung in uns, aber auch Erweckung, Auferweckung. Glüni hat das wirklich erlebt. Und ich habe damals irgendwie im Geschichtsunterricht einen Vortrag machen müssen über Glüni. Und habe damals schon gelesen, also als Teenager, das war ein zentraler Impuls, ein Benediktinerkloster, das ganz Europa erreicht hat. Ein ganzes Netz von Klöstern ist dann entstanden aus Cluny, Romain Mottier zum Beispiel auch bei uns in der Schweiz. Und also eine ganze Bewegung auch von betenden Mönchen, die ganz neu erweckt wurden fürs Evangelium, von Cluny aus. Und heute, und das ist auch erschütternd, da wo er jetzt steht, im Eingang, da war die größte Kirche, bis der Petersdom gebaut wurde, 180 Meter lang, also irgendwie nicht die Kathedrale von Chartres ist nicht so lang, die ist irgendwie 130 Meter, Kölner Dom ist 144 Meter lang, Notre Dame in Paris 130, aber die war 50 Meter länger als Notre Dame, also 180 Meter lang. Und in der Breite etwa 70 Meter Querschiff, das ist so etwa die Spannweite von einer Boeing 777. Die größten Flugzeuge, die wir haben da in der Schweiz, die Swiss. Also riesige Kirche. Ja. Und jetzt ist eigentlich nichts mehr da. Also wenn ihr nach Rom geht, Petersdom, da steht alles noch. Und da abgetragen ist einerseits tragisch und eben andererseits auch inspirierend, was geschehen ist. So ums Jahr 1000, eben Cluny, es war ein Kloster und da kam die Reform und dann gab es eine Begeisterung, dass so viele Mönche sich da anschlossen und die Bewegung so stark wuchs, dass man die Kirche ausbauen musste. Das finde ich eigentlich schön. Schaut mal das Modell. Man hat dann irgendwie 1088 war Grundsteinlegung und man hat dann gebaut, hier so um 1100, man hat die Kirche massivstens vergrößert. Und die war dann um 1330, eben war sie so riesig, eigentlich, dass nur der Petersdom dann größer war, riesige Kirche, einfach weil da so viel geistliches Leben war. Und ich habe heute bei den Tafeln, da stand, es ist eigentlich unerwartet, ja, und unerklärlich, dass hier ein solcher Drive war. Aber irgendwie hat Gott ein Feuer geschickt an diesen Ort und die Leute kamen einfach. Und wollten sich da anschließen, weil Gott etwas gemacht hat. Das ist eben auch die Kraft der Auferstehung. nicht nur in gemauerten Steinen, sondern in lebendigen Steinen. Was passiert, wenn Gott wirkt? Eben, und Ausstrahlung auf ganz Europa, das hat mich unglaublich ermutigt. Da ist dann diese ganze Klosteranlage entstanden, riesiges Kloster. Und das Tragische ist, dass nach der Aufklärung, eben als Frankreich sich abgewendet hat, im großen Maß vom Evangelium, da sah man eigentlich keinen Nutzen für eine so große Kirche. Und man hat sich dann einfach dieser Steine bedient. Und also alles, was jetzt da blau eingefärbt ist, das wurde verbraucht, Steinbruch. Man hat sich einfach die Steine da geholt, vielleicht eine Bäckerei gebaut oder Metzgerei oder eine Schule oder ein Wohnhaus. Meine Frau hat heute gesagt, vielleicht ein Bordell. Denkt mal, man hat einfach fürs Leben die Steine von der Kirche genommen. Und ist es nicht auch irgendwie ein Bild für das, was wir gemacht haben mit unserem christlichen Erbe in Europa? Wir haben uns des Erbes bedient, ja? Und wir haben noch vielleicht Steine genommen, gute Werte, zum Beispiel Steinbildung war ein total christlicher Wert, die Reformation und Klöster haben Bildung propagiert und dann nimmt man Bildung, aber man säkularisiert es völlig. Man nimmt noch ein geistliches Erbe und deutet es um. Oder zum Beispiel auch nach der Aufklärung dann die ganze Demokratiebewegung, die war zutiefst christlich. Eigentlich ein Glaubensgut oder Spitäler. Vielleicht hat man Spitäler gebaut aus den Steinen. Das waren die Klöster. Die hatten diesen Gedanke, dass wir uns kümmern um die Kranken. Und man nimmt diese Steine auch in Europa und säkularisiert. Es ist nur noch Humanismus, nicht mehr wirklich unser christliches Erbe. Also einerseits tragisch, wenn wir so auf die Zeit nach 1760 schauen, als Frankreich einfach sagte, bedient euch, interessiert uns nicht mehr. Anders als Italien, ja, in Italien wurde alles, Peterdom wurde gepflegt bis heute. Frankreich sagt, ma foi, hier, wir haben jetzt andere Werte. Hatte die Vernunft auch intronisiert, dann in Paris 1793. Wie symbolisch gesagt, die Vernunft ist jetzt unser Gott, also der Mensch eigentlich. Und bei aller Tragik, die Geschichte der Erweckung, die begeistert mich. Und das hat so stark zu mir gepredigt heute, schaut mal, das Fundament ist noch da. Diese gewaltigen, gewaltigen Säulen von dieser Kirche. Ich glaube, 1200 Säulen hatte die, irgend sowas. Und eine riesige, riesige Kirche. Und die Fundamente sind noch da. Und da wurde gebetet. Ich meine, da wurde über Jahrhunderte gebetet an diesem Ort. Und heute, wenn ihr wirklich ein paar Minuten weiterfahrt, dann ist der Tessee. Und irgendwie, man spürt, der Funke der Erweckung, der Boden ist geschwängert von Gebeten. Dann ist halt in Tessee jetzt. Oder Macon, die Erweckung in den 1990er Jahren in Frankreich, auch ganz nah an Cluny. Also irgendwie steht Gott zu diesem Erbe und Gott kann einmal schnippen und voilà, wir haben wieder eine Erweckung. Es muss nicht da sein, es kann irgendwo sein. Wir beten, dass es auch bei uns macht, in der Schweiz. Aber das Fundament, schaut mal, ich habe heute gedacht, wow, diese gewaltigen Säulen, das Fundament ist noch da. Und ist es nicht auch so mit dem Glaubensfundament in Europa? Es ist noch da. Die Steine, die predigen noch, die Steine, die schreien noch. Und beten wir nicht, dass Gott nochmals auf diesen Fundamenten aufbaut. Eben, die Kinder kommen noch zum Galwer und fragen, wir kommen nicht drum herum. Es ist das Fundament von Europa. Und das war dann, ich glaube, das erste geistliche Weltkulturerbe, als da eine neue Kommission gegründet wurde. Also irgendwie, es wird erhalten. Und was mich auch richtig in Bann gezogen hat, war dieser gewaltige Schlussstein, müsst ihr euch mal vorstellen, diese Riesenkirche, da gab es einen Schlussstein oben und der ist jetzt im Museum. Clef de Wout heißt, also Schlussstein oben, de Lagno Pascal. Und dann unten seht ihr die Übersetzung der Inschrift rundherum, Grand dans le ciel, ici sculpté comme petit agneau. Also ist dieser, er ist der Weltenherrscher, ja, dieser große König der Welt und trotzdem ist das kleine Lamm und das Lamm, das alles zusammenhält. Und er ist der Schlussstein, das Lamm. Wieder, das Lamm gekreuzigt, auferstanden, die Kraft des Kreuzes. Der Stein hat mich richtig in den Bann gezogen. Wenn die Kinder schweigen, werden die Steine schreien. Und auch heute, jeden Tag, ziehen Tausende wahrscheinlich vorbei vor diesem Stein und müssen ihn sehen. Das ist der Schlussstein. Und das ist auch, das ist, er ist der Schlussstein, Christus, das Lamm. Und er ist auch der Grund unseres christlichen Abendlandes. Und wir können noch so uns bedienen und alle Erosion und aller Säkularismus, aber das Fundament ist gelegt. Denkt auch an diesen Traum, den Lilo hatte, auch mit diesen Kreuzen, die abgesägt werden, aber wo es wieder sprost. Ich musste auch hier bei diesem Fundament denken, er ist es. Er, das Lamm, kann auch wieder Feuer der Erweckung schenken und es sprost wieder. Es geht wieder auf diesem Fundament. Genau, da können die Franzosen sich auch, weiß ich was, Nahostpolitik betreiben, damit sie ihre Banlieues zufriedenstellen und so weiter. Ja, da reißen wir uns die Haare und denken, was macht ihr? Aber letztlich, das Fundament ist auch in Frankreich gelegt und auch in der Schweiz. Und ich möchte auch jetzt noch beten, es kam mir auch aufs Herz, interessant, dass du das Buch angesagt hast von Israel. Ich glaube, wir müssen auch noch beten für den Bundesrat. Habt ihr gehört, sie haben jetzt, gab wieder eine Unterschriftensammlung an den Bundesrat wegen seiner Nahostpolitik. Ich finde, er ist besonnen und zurückhaltend, das ist gut. Wir müssen beten, dass er sich jetzt nicht manipulieren lässt, unter Druck setzen lässt. Und wir möchten auch jetzt am Anfang von diesem ersten halben Jahr beten, auch für unsere Gemeinden. Vielleicht denkt ihr jetzt bei diesem Stumpf auch an eure, vielleicht lokalen Gemeinden, vielleicht waren es schwierige Jahre nach Covid, was auch immer, und ihr denkt, wo ist da das Wachstum? Es ist eher Abbau als Zunahme, dass der Herr nochmals auch Aufbrüche schenkt. Ist gut? Seid ihr dabei? Genau, wir können die Folien ausschalten. Jesus, wir bitten dich jetzt auch am Anfang von diesem zweiten Halbjahr, dass du nochmals das Feuer der Erweckung ausgießt. Hat so mich so ermutigt heute, auch zu sehen, trotz aller Säkularisierung, diese gewaltigen Fundamente, die kriegt keiner weg. Und so ist es auch im Geist. Das Fundament ist gelegt in unseren Ländern. Da ist ein Same des Evangeliums ist hineingegangen. Und viele Märtyrer sind gestorben. Das Blut der Märtyrer ist in diesen Böden drin. Und wir sehen, wie du auch über Landstrichen, wo gebetet wurde über Jahrhunderten, wie da du auch wieder Leben geschenkt hast und wie das wieder auch zum Leben kommen kann. Und wir bitten dich auch, jetzt heute, zuerst für alle Gemeinden, aus denen wir kommen, dass du auch jetzt im zweiten Jahr, wir haben Hoffnung, dass du deinen Arm bewegst. Es gibt auch heilige Berufungen von unseren Gemeinden. Und da ist auch diese Hyper-Mega-Dynamik, deine Kraft, deine Dynamis ist am Werk. Wir bitten dich, blas nochmals hinein in unsere Kirchen. Wir bitten dich auch für die alten Kirchen, wo wir denken, das sind alte Kirchen, aber die aus der ganzen Kirchengeschichte, die verschiedensten Bewegungen, Herr, die Orthodoxen, die Katholiken und die reformatorischen Kirchen und Freikirchen der verschiedenen Jahrhunderte, egal wie alt deine Bewegung ist, du kannst auch in diese alten Fundamente wieder hineinblasen. Wir bitten dich für lebendige Steine, wie wir es hier gesehen haben, gewaltiges Wachstum in einem Jahrhundert, Riesenzustrom, dass du das auch schenkst bei uns. Bitten dich auch hier für die Schleife im zweiten Halbjahr, dass du deinen Geist ausgießt, Feuer von deiner Liebe, von deiner Erweckung. Bitten dich für alle Orte, wo wir herkommen. Bitten dich für unsere Länder. Bitten dich gerade auch für Frankreich, eine Nation, die du immer wieder auch gebraucht hast. Bitten dich für unser Land, für die deutschsprachigen Länder, Schweiz, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Herr. Gieß nochmals deinen Geist aus, auf die Fundamente, und bitten dich auch für unseren Grundstein, das jüdische Volk heute Abend. Da hat es begonnen, nach der Kirchengeschichte, als du runter bist in die Hölle und die Schlüssel geholt hast des Todes. Und du hast sie dem Petrus gegeben und gesagt, auf diesem Fels hier baue ich jetzt weiter. Ich baue jetzt meine Kirchengeschichte. Und du hast auf deinem Volk zuerst aufgebaut. Wir segnen auch dein Volk heute Abend. Besonders, Herr, auch alle schwierigen Entscheide und auch unsere Regierungen, Herr, wo sie, gerade auch die Schweizer Regierung, wo sie jetzt auch von außen unter Druck gesetzt wird. Wir bitten dich um eine faire, objektive Nahostpolitik weiterhin. Danke, Jesus. Wir bitten dich auch, dass du uns nochmals Hoffnung schenkst, auch für die, auch da, wo wir zuschauen, auch von weit her, wie die Umstände auch sind, auch die Gebäude von lebendigen Steinen, seien's Hauskreise, seien's Gemeinden, Bewegungen. Herr, dass du auch Lösungen schenkst, auch dort, wo es Spannungen gibt, Konflikte, Schwierigkeiten, Herausforderungen, auch in christlichen Werken oder Organisationen, dass du die Steine nochmals zusammenfügst. Du bist dieser, du warst von Beruf dieser Tekton, dieser Steinmetz, der im Natürlichen Häuser gebaut hat. Und du machst es auch im Geist. Wir danken dir. Wir bitten dich, dass du uns mit Hoffnung erfüllst jetzt für dieses zweite halbe Jahr, das kommt. Kannst du noch ein bisschen spielen, Christel? Wir haben auch noch ein paar Minuten, wo wir einfach vor Gott sein können. Ein Gedanke, den ich noch hatte im Vorfeld, auch wenn ihr spürt, ihr habt keine Hoffnung. Und vielleicht auch jemand von zu Hause, vielleicht geht es auch so weit, dass ihr denkt, ich verzweifle am Leben, dann ruft auch heute Abend unbedingt noch an. Wir haben die Nummer eingeblendet. Es gibt Gebet übers Telefon. Lasst euch das nicht nehmen, dass ihr spürt, ihr könnt mit jemandem beten, dass wieder Hoffnung kommt in euer Herz und ihr merkt, die Steine werden weggerollt und ich bekomme wieder eine Perspektive. Und also ihr könnt dann auch hier im Raum nachher noch zum Kreuz gehen, wenn ihr noch Gebetsanliegen habt. Aber ich hatte so den Impuls heute Abend, vielleicht gibt es auch einige unter euch, wenn ihr möchtet, die gerne noch einen Segen hätten. Eben gerade alle, die gesagt haben, es beginnt was Neues, ich stehe am Anfang und ich merke, ich muss wissen, es ist diese heilige Berufung, die kann mir niemand nehmen. Und da ist eben diese Hyper-Mega-Kraft in mir und dieser Zuspruch. Und auch für Heilung. Kam im Vorgebet kam einige Male auch der Eindruck, dass Jesus auch heilen möchte. Also sei es ein Leib, Seele oder Geist, was immer. Einfach auch, wenn ihr sagt, nein, ich brauche heute Abend. Ich brauche eine Berührung von Jesus. Dann gibt es auch einfach die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, auch das Gebetsteam kommt dann zuerst hier nach vorne, wer noch einen Segen möchte, dass wir wie diese Hoffnung in unsere Herzen eingraviert haben, wie auf diesem Stein. Diese Auferstehungshoffnung. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und da sind wir mit ihm eingesetzt. Danke, Jesus, dass du das nochmals heute Abend eingravierst in unsere Herzen. Amen. Ihr könnt einfach vor ihm bleiben, empfangen, euren Gedanken nachgehen. Oder eben, wenn ihr froh seid um einen Segen, auch für die Situation, wo ihr gerade drin steht, dann kommt doch einfach nach vorne. Und wir beten noch kurz für euch und segnen euch.